Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Schnee von Morgen. Wir sind aus der Sommerpause wieder da und freuen uns, mit unserem wunderbaren Podcast euch beglücken zu können. Und mit wir, da bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe jemand gegenüber von mir. Das ist der Seppo. Hallo Seppo.
Hallo Markus. Was? Du bist gar nicht verarscht direkt.
Nee.
Ungewohnt.
Was hast denn du so die Sommerpause über gemacht?
Ich habe ganz viel Sport geguckt, weil es war ja EM und nach der EM war Olympia. Und nach Olympia ist jetzt Bundesliga und davor schon DFB-Pokal.
Ja, Seppo, ich freue mich, dass wir jetzt wieder starten können. Sommerpause war lang genug, wobei ja, wie du auch sagst, jetzt durchgängig eigentlich Sport lief. Ganz schön, zumindest für dich. Ich habe ja auch so ein bisschen was verfolgt. Was machen wir denn heute? Mit was starten wir denn rein?
Ja, wir haben gedacht, ja, Sommerpause war jetzt lang genug und dann machen wir direkt mal quasi eine Sonderfolge, weil warum auch irgendwie normal reinstarten? Also den Fußballmoment hatten wir ja schon, das war so halb normal, weil es da ja vor allem auch so um ein bisschen Rückschau und dann vor allem um die Vorschau auf die jetzt aktuell dann schon laufende Bundesliga-Saison ging. Und wir hatten aber noch schon ganz, ganz lange, ich glaube, das war mit eigentlich eines der ersten Themen, die wir so auf unserer Themenliste hatten. Da sind wir schon sehr früh eigentlich drauf gekommen und haben aber irgendwie, ja, war dann immer irgendwas anderes, was wir lieber machen wollten. Dann kam jetzt noch dazu, dass wir des Häufigeren mal GästInnen zu Gast haben.
Ja, Staffel 4, jetzt packen und wir die Drecksthemen aus.
Jetzt die so, der Bodensatz. Der Bodensatz der Themenliste,
was
der
ist so muss übrig noch kommen.
Übrig geblieben ist unter anderem, also es gibt schon noch ein paar andere Sachen, aber wir haben heute was für die FIFA-LiebhaberInnen unter euch. Wir sprechen heute über die FIFA Future Stars.
Oder bei der Gen Z EAFC.
Oder EAFC. Also wer aber nur EAFC kennt und kein FIFA, dann
weiß ich nicht. Nee, du lässt jetzt nicht die letzten zwei, die uns jetzt noch zuhören, die lässt du die jetzt nicht abschalten.
Das wäre jetzt. Ah, ich glaube nicht, dass die nur EAFC kennen. Die sagen wahrscheinlich auch immer noch FIFA, die uns hören. Genau, für alle, die jetzt nicht so bewandert sind, FIFA oder wie du jetzt eben gesagt hast, jetzt inzwischen EAFC ist die Fußballsimulation von EA Sports, um mal ganz weit auszuholen. Und unter anderem gibt es da den Spielmodus Ultimate Team. Und in Ultimate Team kann man sich so sein eigenes Team aus verschiedenen Karten zusammenbauen. So im Standard sind es eigentlich Bronze-, Silber- und Goldkarten, je nachdem, wie stark Wahnsinn. Die Spieler gewertet sind. Und es gibt aber auch immer so Special Cards. Früher gab es das so dreimal im Jahr. Jetzt inzwischen alle drei Wochen.
Ja.
Also es ist wirklich hart überlaufen inzwischen. Und eine der Promos, die seit, was war es, FIFA 19, glaube ich. Muss ich jetzt nochmal schnell nachschauen. Aber ich glaube, seit FIFA 19 gab, ja genau, bei FIFA 19 gab es das erste Mal die sogenannten Future Stars. Und die Future Stars sind quasi immer Spieler oder inzwischen auch SpielerInnen, seitdem man auch die SpielerInnen der großen Frauenligen in Ultimate Team spielen kann, sind quasi junge SpielerInnen, die ja so als Talente gelten, denen man so eine große Karriere vorhersagt. Manchmal rutschen da schon auch noch SpielerInnen mit rein, wo ich mir so denke, ja, okay, also die jetzt noch als Future Stars zu betiteln, ist auch ein bisschen übertrieben. Da sind die dann oft eigentlich schon so diesen Schritt drüber. Aber genau, und das passt ja voll eigentlich zu unserer Thematik. Und deswegen haben wir uns mal alle Teams, die es seither gab, also seit FIFA 19, das waren insgesamt, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau nachgezählt, aber ich glaube sowas zwischen 150 und 160 SpielerInnen, die da inzwischen als Future Stars rausgekommen sind. Und die haben wir gerankt. Jetzt keine Angst, wir sprechen jetzt nicht jeweils über die Top und Flop 10, die der Markus und die ich jeweils rausgesucht haben, sondern wir haben das Ganze dann kumuliert. Also das heißt, wir haben für uns die Top 15 gemacht und die Flop 15.
Sag mal, hast du in der Sommerpause irgendwie ein Lexikon verschluckt? Bewandert, kumuliert. Also nicht schlecht, ja.
Ich fahre fort. Und haben denen quasi Punkte gegeben. Das heißt, Platz 1, der beste Spieler bekommt 15 Punkte und der, den wir als letztes auf unserer Liste haben, auf Platz 15, bekommt nur einen Punkt. Und wenn man diese beiden Listen dann zusammennimmt, ergibt sich ja dann ein Ranking. Und da stellen wir euch heute unsere Top 10 und die Flop 10 vor. Wobei wir mit der Flop 10 anfangen und es so machen werden, dass wir die Plätze 10 bis 6 immer ein bisschen schneller durchgehen und dann etwas ausführlicher zumindest über die Plätze 5 bis 1 sprechen.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt ist schon frech fast, dass du jetzt zweimal damit durchkommst, dass du zuerst FIFA und Ultimate Team erklärst, jetzt noch unser heutiges System und wir kein einziges Mal vermutlich diesen Einspieler einspielen konnten. Also ist schon schade.
Wir können ihn auch jetzt noch mal schnell einspielen.
Der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Mit Seppo.
Erklärbär.
Seppo, wie schaut's denn eigentlich bei dir aus mit deiner Ultimate-Team-Karriere? Ist die vorhanden? Gab's die? Weil bei mir, ganz ehrlich, du hast ja gesagt, dass es dann immer mehr solche Special-Karten dann gab. Also, ich war noch so FIFA 12 und FIFA 13. FIFA 14 vielleicht, da war ich noch drin. Und ich weiß, dass ich in meinem ganzen Leben, jetzt abseits von so Leihspielern oder so Legenden, die man am Anfang vielleicht mal zugeschoben bekommt, hatte ich eine einzige schwarze Karte. Und es war der Stürmer Simone Sassa, der damals bei Valencia gespielt hat, weil ich mir, glaube ich, ein spanisches Team aufgestellt hat. Und das beschreibt, glaube ich, ziemlich gut, wie viel Zeit ich in Ultimate Team insgesamt verbracht habe. Ich bin dann doch eher der Karrieremodus-Typ, wie man weiß.
Nee, also inzwischen nicht mehr so. Also ich hatte ja jahrelang immer jedes FIFA auf unterschiedlichsten Konsolen. Und habe da eigentlich auch ziemlich von Beginn weg angefangen, Ultimate Team zu spielen. Hatte da eigentlich immer Teams.
So FIFA 98 schon?
Nee, da gab es ja noch nicht. Ich glaube, so das erste Mal müsste FIFA 12 oder FIFA 13 gewesen sein.
FIFA 98 war es tatsächlich nur so mit Holzfiguren.
Ja, ja, genau. Da musste man die sich noch bestellen und konnte sich die dann zuschicken lassen. Und habe das jetzt eigentlich. Ja, wie lange? Wann warst du das letzte Mal? Ich glaube, so im Lockdown wahrscheinlich noch mal. Und danach so FIFA 22 könnte das eine gewesen sein, was ich dann mal gar nicht hatte. Mhm. Und danach hat sich meine Ultimate-Team-Karriere auf einen bestimmten Modus, dann auf den sogenannten Draft, bezogen.
Den wir jetzt nicht erklären.
Wer das Spiel kennt, weiß, was gemeint ist. Aber ich spiele eigentlich nur noch das und baue mir kein eigenes Team mehr auf. Aber ja, ich hatte dann schon so auch Teams mit mehreren Special-Karten, einfach weil es ja dann später auch einfacher war. Also ich glaube, bei FIFA 13 hatte ich auch keine einzige oder vielleicht auch nur eine Inform-Karte.
Ja, ja, Simone Sassa war auch schon später, es war irgendwie FIFA 20, 21 oder so.
Da hatte ich dann schon, aber als dann halt immer mehr solche Karten rauskamen, da hatte ich dann schon auch mal welche.
Okay, da gibt es ja so Halloween-Karten dann und so.
Da bin ja, das waren noch so die ersten, das war ja noch okay. Es ist jetzt inzwischen meistens so, dass du so zwei Teams pro Promo hast. Also in der einen Woche kommt das eine Team raus und dann in der Woche drauf noch eins. Und dann kommt meistens quasi die Woche drauf wieder eine neue Promo raus.
Und warum machen sie es? Wegen Geld.
Ja, weil man halt in FIFA mit FIFA-Points
und noch mehr
mit Geld kaufen
Geld zu verdienen.
Kann. Ja. Packs kaufen kann und da sind eben diese Spieler drin.
Ganz kurz noch, was war dein erstes FIFA, was du jemals erworben hast? Also was du selber jetzt nicht vom großen Bruder irgendwie noch bekommen hast, sondern was du dir dann irgendwie selber gekauft hast und selber dann gespielt hast, längere Zeit.
Ja, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Fragen, weil
schwierig.
Also weil erworben, das weiß ich nicht mehr. Es könnte so FIFA 2008 oder 2009 gewesen sein, aber also gespielt, angefangen habe ich mit dem WM-Spiel von 2002.
Okay.
Und danach eigentlich bis auf eben FIFA 22 oder 23 eigentlich jedes einzelne gespielt.
Okay, ja, ich hatte mein erstes war FIFA 2004. Das war aber schon, da gab es schon FIFA 6 oder so. Da war die Nummer, also die Nummerierung war so FIFA 6, hat man dann gesagt.
Nee, 06.
FIFA 06, ja, stimmt, 06
hat man gesagt. Und dann ja, 7, 08, 09 und dann halt 10, 11, 12 und so weiter.
Das stimmt, ja. Aber sehr geil, ich glaube FIFA 2004 oder 2005, ich hatte beide, hatten so einen schönen Rasenhintergrund und einfach der Soundtrack legendär.
Ja.
Legendär.
Schaut euch mal auf YouTube das Intro zum EA Sports WM-Spiel von 2002 an. Da kommt, sieht man einfach so ein Live-Orchester, was das einspielt. Für mich immer noch das beste musikalische Intro. Das beste Intro ist vielleicht das mit Wer ist da dabei? Henri, Del Piero und noch irgendjemand?
Ronaldinho 2004? Waren die nicht auf dem Cover? Das
Ronaldinho kann oder 2003? Sein. Aber da waren immer ja mehrere Stars drauf, aber ja. Das waren noch so die richtig geilen, die ja so gedrehten Intros.
Ja, 2004 gab es auch so ein gedrehtes Intro. Es müsste sein mit so einem Helikopter in so einem Stadion.
Ja, ich, genau, so das habe ich auch im Kopf, ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Und wir starten mit den Top 10. Die nee, ersten.
Mit den Flop 10.
Das ist richtig.
Weil es besser, also es ist die Top 10 der Flop 10.
Die Top 10 der Flop 10, der Bodensatz der Spieler der FIFA Future Stars. Ja. Und 10 bis 6 gehen wir jetzt im Schnelldurchlauf durch.
Genau. Was man da eher noch dazu sagen kann, vielleicht vorneweg, während wir uns bei den Top 10 noch relativ einig waren, ist es bei den Flop 10 tatsächlich so, dass in dieser kumulierten 10 kommen 3 Spieler vor, die ich überhaupt nicht in meiner Liste hatte. In den Flop 15 sozusagen. Ja. Und aber auch 3 Spieler, die der Markus überhaupt nicht drin hatte.
Ja, und ich hoffe, dass ich zu den Spielern, die ich da reingewordet habe, genügend zu sagen habe, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich da nur 2 Sätze zu sagen kann. Aber mal gucken, wir werden sehen.
Ja, also, wir haben 2 zehnte Plätze. Einmal Luka Jovic. Ich sage den Vornamen auch immer nur dazu, wenn ich mir sicher bin. Also nicht wundern, wenn mal nur der Nachname fällt.
Ja.
Außerdem auf der 10 Emerson Royal.
Der einen Kooperationsvertrag mit Burger King unterschrieben hat.
Das kann sein. Deswegen war er bei mir gar nicht drin, weil wer einen Kooperationsvertrag mit Burger King unterschrieben hat, kann kein Flop sein.
Ach so, nee, wegen Royal TS.
Ach so, aber den gibt es bei McDonald's tatsächlich.
Ach scheiße. Ja, ich war mir nicht sicher.
Naja, ist egal. Trotzdem. Deswegen ist er bei mir nicht drin. Dann haben wir auf Platz 9, dann habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass der höher ist, aber den hast du gar nicht mit drin. Haben wir Anthony.
Ja, das ist zu gut.
Dann haben wir Tonali.
Ja.
Möchten wir jetzt vielleicht auch nicht. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Dann haben wir, den hattest du gar nicht mit drin, den hatte ich auf Platz 3, weil der für mich einfach nichts mehr gerissen hat. Dann den Daka, Stürmer, der mal bei Leicester war. Auf der 7 und auf der 6 haben wir dann noch einen Außenverteidiger von Milan war der, glaube ich, ne? Cutrone.
Ja, Milan, Wolverhampton hat er gespielt. Mhm. Und jetzt gerade müsste ich nachschauen, wo er spielt.
Auch schön, weil den hattest du auf der 2 und ich gar nicht mit drin. Kann man auch schon mal vorwegnehmen. Ich hatte beide Spieler, die der Markus auf 1 und 2 hatte bei den Flops, nicht mal in meiner Liste.
Ei.
Das waren die Plätze 10 bis 6. Also nochmal Jovic, Emerson Royal, Anthony, Tonali, Daka und Cutrone. Dann diven wir rein in die Flop 5 und ich übergebe mal dir das Wort, weil wie gesagt, bei dir war dieser Spieler, der jetzt insgesamt auf Platz 5 gelandet ist, dein Platz 1 und bei mir war er gar nicht mit drin.
Ja, es ist Ansu Fati aus dem Grund, ich sagte es ja in den Folgen auch immer oftmals am Anfang, dass ich schon die Spieler danach bewerte und danach aussuche, wie hoch sie auch irgendwo von den Medien gehypt worden sind, beziehungsweise wie sehr man das dann selber in seiner Bubble so ein bisschen mitbekommt. Und das war ja bei Ansu Fati, also Next Messi war ja auf jeden Fall drin. Spricht ja auch für sich, dass er dann die Trikotnummer 10 noch immer hat. Lamine hat ja jetzt die 19 bekommen, glaube ich. Und
ja, Ansu Fati ist ja nicht mehr.
Oder, doch, doch.
Ach, der war dieses, ausgeliehen und ist wieder zurück.
Der war nur ausgeliehen bei Brighton Hove in Albion. Wie man auch, also so eine Laie kann ich mir wirklich nicht erklären, weil Ansu Fati ist super verletzungsanfällig. Und dann nimmt man eine Laie nach England in Kauf, wo es dann doch noch ein Ticken ruppiger ist, als jetzt in den anderen Ligen. Und auch dann noch zu so einer, ja nicht mal mittelklassigen Mannschaft. Ich weiß nicht, wo sie eins. Also ja, sie sind die letzten Jahre haben sie besser gespielt, aber also internationales Renommee oder da jetzt weiterkommen, tun sie jetzt nicht. Aber ich schätze, es ist so ein englisches Freiburg, finde ich.
Ja, aber also ist ja an sich
auf jeden es Fall nicht ist aber schlecht. Trotzdem, ja, von der Mannschaft her maybe.
Man würde doch jetzt auch sagen, dass eine Laie nach Freiburg eigentlich gut ist für einen jungen Spieler.
Ja, aber in England bei Brighton.
Also ich verstehe das mit der Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube halt eher, dass die Spanier da auch so ein bisschen das sehen, dass sie wahrscheinlich auch so sagen, okay, wenn es eine Liga gibt, die halt wenn sie nicht in Spanien verleihen wollen und aber eine gute Liga wollen, dann gibt es halt noch die Option England. Ich glaube nicht, dass die anderen 3 Ligen so hoch bewerten, außer die Top-Teams, dass sie den dahin verleihen würden.
Ja, ich sehe den Punkt schon auch irgendwo von dir. Mal schauen, er ist jetzt 21 Jahre alt, gehört jetzt gerade wieder zum Kader von Barcelona an, die aber natürlich in der Offensive schon noch einiges aufzubieten haben. Also João Felix ist jetzt zwar nicht mehr dabei, aber Lamine wird auf jeden Fall mehr Einsatzzeit bekommen. Vielleicht an Fermín López, der ein gutes Olympiaturnier gespielt hat. Dann ist ja noch ein Rafinha da. Also sie haben auf den Außenpositionen genügend Optionen da. Seine Statistiken, ich habe ehrlicherweise fast kein Spiel von ihm gesehen. 19 Spiele in der Premier League, 2 Tore, keine Assists. Ja, hätte man schon bei Brighton auf jeden Fall mehr machen können. Ich habe gesehen, dass er auf jeden Fall des Öfteren auch von der Bank gekommen ist. Also jetzt, dass er jetzt jedes Spiel, also gibt die Zahl alleine schon nicht her, aber gemacht hat oder immer Stammspieler gewesen ist, war es jetzt auch nicht so. Deswegen mal gucken, ob er Einsatzzeiten bekommt. Er hat ja noch ein paar Jahre, aber ich glaube, gemessen an dem, was hätte sein können, war der dann dementsprechend bei mir auf der Platz 1 insgesamt dann kumuliert, wie der Seppo sagen würde, auf Platz 5.
Genau. Ja, bei mir war es eigentlich einfach der Grund, dass ich da noch abwarten wollte. Das war mir quasi noch ein Ticken zu früh, ihn da schon mit reinzunehmen, wo wir uns zumindest wieder etwas, was heißt etwas einiger, der war bei mir zumindest dabei, zwar nur auf Platz 12, bei dir war er auf Platz 3, also schon noch ein ganz schöner Unterschied.
Ja.
War Justin Kluivert. Von FIFA werden vielleicht mehr Leute seinen Papa spielen als ihn. Der auch eine Legendenkarte, Patrick Kluivert, war auf jeden Fall der bisher deutlich erfolgreichere der beiden Kluiverts. Ja, war für mich auch am Anfang, als der hochkam, war ja schon so, jetzt keine Ahnung, wo man so gedacht hat, okay, der wird jetzt schon so betitelt, so nach dem Motto, wann gewinnt der mal den Preis als Weltfußballer so. Aber zumindest ein bisschen Hype war da schon da, finde ich. Und dafür hat er für mich einfach nicht genügend gezeigt. Ich meine, der spielt jetzt in Bournemouth. Also Bournemouth finde ich schon noch mal eine deutliche Stufe unter Brighton and Hove.
Ja, ja.
Also wenn man da den Vergleich zu Ansu Fati macht, ist jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen.
Genau, und da hat es ja überall nicht so richtig funktioniert. Genau. Ich meine, er ist jetzt auch 25. Als ihn damals Leipzig von Rom geliehen hatte, also Rom war ja, den Rom-Wechsel habe ich auch nicht verstanden. Das war zu einer Zeit, glaube ich, auch, wo Chris Smalling dann und Tammy Abraham, wo so Rom ganz weirde Transfers gemacht hat, in meinen Augen, die sich aber dann teilweise auch ausgezahlt haben, muss man ja sagen. Und dann hat ihn Leipzig geliehen von Rom, nachdem er ja aus der Ajax-Jugend kam. Und dann dachte ich, boah, richtig, richtig geiler Transfer. Bin ich mal gespannt, was da draus wird. Er kam dann aber sehr oft von der Bank und dann die Leihe war dann auch relativ schnell wieder zu Ende. War ja noch bei Valencia, bei Nizza, die ja auch zeitlang mit Kasper Dolberg und so weiter eine richtige Schmiede würde ich nicht sagen, aber die viele talentierte Spieler im Kader hatten.
Ne? Genau. Keine Schmiede ist für mich immer, wenn die halt aus der eigenen Jugend wären, aber ja, genau wie du
so
sagst.
Mit Rennen zusammen sind da super krasse Spieler immer hingewechselt und wieder rausgekommen, aber auch da hat es nicht funktioniert, bei Valencia wie gesagt und jetzt bei Bournemouth, ja, also der Zug ist abgefahren.
Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da nochmal, also ja, der war schon auch Nationalspieler, hat schon noch ein paar Länderspiele gemacht. Aber ja, war natürlich jetzt auch in der Zeit, jetzt inzwischen ist wieder etwas besser, aber wo es halt auch insgesamt in der holländischen Nationalmannschaft jetzt nicht so super gut lief. Also ja, für mich war das schon. Also wie gesagt, ich habe ihn nicht ganz so weit oben wie du, aber schon auf jeden Fall in den Flop 15 mit drin. Dann auf Platz 3. Der war bei mir auf 4 und bei dir auf 8. Das reicht schon, dass man dann insgesamt auf 3 ist, wenn man halt einfach in beiden Listen vorkommt.
Ja, der noch einen Ticken jünger ist als Justin Kluivert.
Ja, aber dem ich zumindest als Bayern-Fan mal eine Zeit lang genauer begutachtet habe.
Ja.
Auf Platz 3 ist Callum Hudson-Odoi, der Man-Crush von Brazzo Salihamidžić, den er unbedingt verpflichten wollte. Wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich bin heilfroh, dass sie ihn nicht verpflichtet haben.
Aber wer weiß, wenn er damals zu den Bayern gekommen wäre, wo sie ja auch einen Bedarf hatten auf den Außen, wie es dann gelaufen wäre.
Trotzdem Das ist ja alles schön und gut, wenn das so gekommen wäre, aber ist es nicht. Und er hat danach dann ja auch nichts mehr gezeigt. Ja. Was mich jetzt da so davon überzeugt, dass das hätte bei den Bayern so viel, so anders gelaufen wäre und dass es da so viel besser funktioniert hätte.
Für mich irgendwie so ein typischer Chelsea-Spieler. Chelsea ist das englische Hamburg. Nur auf natürlich auf einem anderen Level. Aber die natürlich jetzt gerade irgendwie 40.000 Spieler im Kader haben und 500 Torhüter und die sich da alle gegenseitig dann irgendwie bespaßen müssen. Aber sie holen jetzt, was ich schon krass finde, das ist so ein richtiger Karrieremodus, Saison 10 Kader, weil sie nur junge, krasse Spieler holen. Ich weiß auch gar nicht, also dieses Jahr ist zum Beispiel Marc Guiu zu Chelsea noch gewechselt mit 18 von Barcelona. Stürmer, hat letztes Jahr ein paar echt coole Spiele gemacht, dann auch fast immer geknipst. Der wechselt jetzt zu Chelsea, wo man schon weiß, also wo willst du da spielen? Die denken halt alle, okay, ich krieg da schon meine Einsatzzeit oder kriegen es halt eingeredet, weiß ich nicht. Und die Spieler, die schon auch gutes Potenzial haben, die schon bereits im Kader sind und die vielleicht sogar aus der eigenen Jugend kommen, sei es jetzt auch ein Trevor Chalobah, der da jetzt seit 5-6 Jahren spielt und wirklich gut gespielt hat teilweise, den kicken sie jetzt raus. Ein Gallagher, der letztes Jahr natürlich auch jetzt hat kein krasses Lichtblick war, aber das war der ganze Kader nicht irgendwie. Da verpflichten sie jetzt nochmal für die 6-1-2 Spieler und jetzt muss ein Gallagher halt gehen, der eigentlich seit klein auf da spielt und dann schicken sie weg. Und bei Hudson-Odoi war es halt schon auch so, gibt dem Jungen doch ein bisschen mehr Zeit. Also ich glaube, hätten die damals, wenn sie nicht in so eine Kaufwut verfallen und hätten mal so Pedro früher aussortiert, vielleicht die älteren Spieler und ich weiß nicht, ob William nochmal dann bei Chelsea ein zweites Mal gewesen ist. War das nicht so? Weiß ich nicht.
Kann sein.
Aber dann wäre das vielleicht schon auch besser geworden. Jetzt letztendlich, okay, 23 bei Nottingham Forest und ein Marktwert von 18 Millionen. Könnte schon noch was gehen. Lass jetzt Nottingham ein, zwei überraschend gute Saisons haben. Okay, aber ja, auch gemessen an dem, wo das Potenzial mal lag und wie ernsthaft Bayern an ihm wirklich dran war, hätte da schon auch mehr bei rumkommen können. Deswegen bei uns auf Platz 3?
Ja, nee, auf der 3. Auf Platz 2 kommt jetzt der erste deutsche Spieler, wird nicht der letzte sein in den insgesamten Aufzählungen. Aber auf Platz 2 ist, und da fand ich es eher krass, als ich das gelesen habe, dass der überhaupt so eine Karte bekommen hat.
Ja.
Ich weiß schon, warum. Das war in der Anfangszeit, war es mal, also um euch jetzt auch nicht zu lange auf die Folter zu spannen, ist Florian Neuhaus. Ich weiß, als der angefangen hat in Gladbach, hat er wirklich sehr gut gespielt und da war dann ja auch schnell mal ein Bayernwechsel, glaube ich, sogar im Raum gestanden.
Wollte ich auch gerade sagen.
Und dann war er verletzt. Und jetzt aber auch letzte Saison hat er, glaube ich, auch nicht immer gespielt.
Nee, da kam sehr oft von der Bank. Weil halt Gladbach auch so eine Mannschaft ist, die gerade keine Hierarchie hat. Also wir haben es ja auch in der letzten Folge gehört, da habe ich es schon mal erwähnt. Hoffentlich. Wenn man damit, also erste Runde DFB-Pokal und sie haben nun mal, gut, Robin Hack ist gerade noch angeschlagen oder verletzt, aber wenn man mit einem Honorar, einem Player und einem Kleindienst, die alle auf die 30 zugehen, wenn das beste Aufgebot für die Offensive ist, ja, dann Prost Mahlzeit, ey. Und dann
ja, gut, aber Neuhaus ist ja auch kein Offensivspieler.
Nein, nein, aber ich meine, der Kader ist wirklich nicht gut zusammengestellt bei Gladbach, finde ich. Und dann hattest du auch letzte Saison, hatte ich ja auch dann in diesen Saisontipps, wenn dann auf einmal ein Weigel, ein Itakura, der ganz frisch in der Mannschaft ist, dann die Mannschaft führen sollen und den Namen des Torhüters, der die ganze Saison jetzt verletzt war, ich habe ihn schon vergessen.
Omlin,
ja. Den zum Kapitän zu machen. Oh, weiß ich nicht. Und dann bist du da als Florian Neuhaus, der eigentlich schon von der Veranlagung, er war ja, glaube ich, hat ein ganz gutes Jahr in Düsseldorf gehabt, bevor er zu Gladbach ist. Ich weiß nicht, ob er da verliehen war, aber er war in Düsseldorf und da hat es ganz gut, ziemlich gut funktioniert. Das war damals vielleicht sogar die Aufsteigermannschaft. Und hat er dann die ersten Jahre bei Gladbach auch gespielt.
Ja.
Ich meine, so einen ähnlichen Werdegang oder so ein ähnliches gutes Jahr hat jetzt der Rocco Reitz gerade gehabt. Aber bei Neuhaus verwundert es mich eher, dass er bisher zumindest Stand Mitte August noch nicht weggewechselt ist, weil das war so mein letzter Stand, dass er eigentlich bei der Mannschaft nicht bleiben wird. Ich bin nämlich Marco Schmidt Plettenberg und weiß das natürlich schon. Ja, klar, hast jetzt Weigel, Rocco Reitz und bestimmt noch ein, zwei andere Spieler. Itakura kann auf der 6 spielen. Das heißt, viel mehr, klar, Kramer spielt er jetzt zwar nicht mehr, aber er wird jetzt nicht mehr Einsatzzeiten vermutlich bekommen, zumal der Trainer noch immer derselbe ist mit Seoane.
Ja, für mich war das einfach so im Vergleich quasi, wer alles so eine Karte bekommen hat im Laufe der Zeit, war halt Neuhaus so mit, für mich mit, der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon ungerechtfertigste. Es war so ein Ding, ja, wir müssen halt noch irgendwie einen Bundesligaspieler mit reinpacken. Wer ist denn da gerade so okay? Und also
ja, aber ist es, hat es nicht auch wieder ein bisschen, wir reden ja off Mikrofon, off Cam wollte ich schon sagen, öfters mal drüber, redet man sich selber nicht die deutschen Spieler immer ein bisschen zu klein, wenn der jetzt eine gute Saison,
boah, nee, weiß ich nicht sagen.
Der Olise hat zum Beispiel eine gute Saison in England, 2, und wechselt dann für 70 Millionen. Und dann gibt's, es
jetzt gibt es ja bei so den Ablösen, viele Beispiele. Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass ich auch im internationalen Vergleich nicht, dass ich da deutsche Spieler schlechter rede, als sie dann sind. Also das würde ich mir mal jetzt rausnehmen, dass ich das schon einschätzen kann. Und ich glaube jetzt nicht, dass ein Neuhaus halt irgendwo anders jetzt auf einem höheren Niveau als in Gladbach, weil jetzt reißt er ja in Gladbach schon nichts mehr. Also ja, ich glaube nicht, dass er da auf einem höheren Niveau was gerissen hätte. Und das ist ja irgendwie das, der Maßstab, den ich an den Future-Star anlegen muss.
Ja, hat er ja aber auch, weil Gladbach zu der Zeit, wo er da reingewählt worden ist, ja eher um Europa mitgespielt hat und jetzt nicht so wie die letzten Saisons. Aber vielleicht wäre dann ein Wechsel angebrachter gewesen, aber das ist jetzt natürlich immer sehr viel Konjunktiv. Also ich würde es zumindest mal in Frage stellen. Ich finde es schon ganz okay, dass er dabei ist bei den Future-Stars, aber auch genauso berechtigt, dass er halt bei den Flops dabei ist.
Ja. Bei mir war er auf der 2, bei dir auf der 9. Das hat aber auch schon für knapp vor Hatzenuddeu für Platz 2 gereicht. Damit etwas mehr Abstand. Das war mein Platz 1, dein Platz 4. Dafür, dass er jetzt bei mir auf der 1 ist, habe ich tatsächlich lange überlegt, ob ich ihn mit reinnehme. Es war so ein bisschen wie bei Tonali, weil das nicht nur fußballerische Gründe hatte, die mit reinzunehmen oder auch nur zum Teil fußballerische Gründe hat, warum er bei mir auf der 1 ist, ist Mason Greenwood. Bei dem sind es eher die Sachen, die außenrum passiert sind, als die Sachen, die auf dem Feld passiert sind, die die Bewertung dieses Spielers schwierig machen. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht den ganzen Fall, ich glaube, dafür sind wir auch zu wenig drin, diesen ganzen Absolut. Fall nochmal aufzurollen. Da ging es auf jeden Fall um den Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung. Daraufhin wurde er dann auch bei, ich weiß nicht, ob ihn Manu dann verkauft haben, den glaube ich nicht. Ich glaube, da wurde der Vertrag aufgelöst. Ja.
Genau, und dann hat ihn ja letztes Jahr Getafe verpflichtet. Und jetzt ist er just dann eins weiter zu Olympique Marseille, wo ja auch Youssoufa Moukoko fast hingegangen wäre. Also die kaufen wir da ordentlich ein. Wollen angreifen in Frankreich für was ist, also für was auch immer.
Ja, das ist halt wieder so ein Thema im Fußball, wo es um Fußballer geht, die zumindest verdachtsweise, ich meine, verurteilt ist er nicht, aber verdachtsweise Gewalt gegenüber Frauen ausgeübt haben und es dann trotzdem irgendwie keine Rolle spielt, dass es diese Vorwürfe überhaupt gab, sondern die dann halt doch schnell auch wieder in den Verein, auch auf einem gewissen Niveau, jetzt Getafe vielleicht jetzt nicht so krass, aber Marseille ist ja schon zumindest in eine der größeren Mannschaften in Frankreich.
Absolut. Und weißt du warum? Weil er halt einiges wert ist. Es ist ja ein hochveranlagter Spieler und auch bis zu dem Rauswurf hat er auch nicht schlecht bei Manchester gespielt. Bin ich mal gespannt, wenn er jetzt natürlich bei einer Mannschaft ist, die einen Ticken mehr durch Europa im Rampenlicht ist, wie er performt. Ich meine, er ist noch 22, da kann schon noch einiges gehen. Mhm. Kann natürlich aber, wenn du so lange raus bist, natürlich im jungen Alter nicht ganz so schlimm, aber das kann schon einen ordentlichen Karriereknick geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es letztes Jahr nach Getafe funktioniert hat. Aber das kann ich dir sagen, mit einem Marktwert von 25 Millionen, natürlich verpflichten die den
wieder. Ja, ja, ich weiß. Für mich hat er halt einfach nichts mehr im Profibereich zu sagen.
Ja, wäre das ein Spieler gewesen, der 250.000 wert ist, von dem würdest du nie wieder was hören oder da wäre dann die Argumentation natürlich von den Vereinen viel leichter dahingehend, dass man sagt, ja, so jemanden verpflichten wir nicht. Aber wenn du dann die Chance hast, in Anführungszeichen, boah, da ist ja einiges wert, da können wir Kohle machen, ja, scheiß auf die Moral, dann ist die Moral weg. weil das dann ist halt ein Kapital, den, was du halt umsonst bekommst und was da außen rum ist. Dann, da ist natürlich das Argument wieder groß, dass man sowas und Fußball trennen muss. Das ist natürlich Privatangelegenheit. Das geht gar nicht. Das ist genauso wie bei Jerome Boateng, so sehr er bei Bayern für mich immer der Lieblingsspieler gewesen ist und jetzt gerade in Österreich kickt. Publicity, natürlich verpflichtet man den, auch mit 34 und scheiß auf die Hintergrundgeschichte.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, eher, das habe ich mir letztens gedacht, was ist da in so einer Fußballkabine los? Weil ich könnte mir schon auch vorstellen, dass einige Frauen oder Freundinnen von den Fußballspielern das vielleicht nicht so geil finden, dass da so jemand mit meinem Freund, Ehemann, wie auch immer, in der Mannschaft kickt. So, und wie da so auch die Kabinenstimmung bei sowas ist. Ob man das vergisst, ob Paar dann vielleicht nicht so gut auf ihn zu sprechen sind, kann man natürlich nicht nachvollziehen, aber den Gedankengang fand ich eigentlich letztens ganz interessant.
Ja, habe ich mir noch nie so Gedanken darüber gemacht, aber es stimmt schon, ja. Vielleicht abschließend zu den Flops noch, hattest du, ich weiß nicht, wie genau du dir meine Liste angeguckt hast, hast du jemanden bei mir entdeckt, wo du gedacht hast, was zur Hölle, warum hat er den mit reingenommen?
Naja, mit deiner Ausführung, dass du jetzt gesagt hast, du hast Spiele auch reingenommen, wo du auch schon an sich gemeint hast, die sind keine Future Stars für dich, ändert es natürlich so ein bisschen die Bewertung, weil ich bei manchen Spielern, wo ich mir so denke, ach ja, die haben ja so einen ganz ordentlichen Flow, die ich auch nicht bei den Future Stars gesehen hätte. Mhm. Aber wo ich jetzt nicht enttäuscht war von dem, was rauskam. Beispielsweise, wir hatten jetzt kumuliert, auf Platz 16 Ozan Kabak, wo ich mir so denke, ja, den habe ich jetzt nie so riesig gesehen. Mhm. Und für das spielt er eigentlich immer überall ganz ordentlichen Fußball. Finde ich okay. Schauen wir mal da noch, wen haben wir denn da noch? Ja, ansonsten hast du eine super Liste aufgestellt, Sascha.
Ich fand bei dir so ein bisschen Giovanni Reyna überraschend, weil der war eigentlich bei mir schnell raus, weil ich den, glaube ich, damals schon auch oder auch immer, ich finde ihn eigentlich immer noch nicht schlecht. Ich glaube, dass der für mich bei den Future Stars, vielleicht ist das auch so ein bisschen, ja nee, Doppelmoral ist zu hart bei so einem Thema, aber für mich war der wiederum okay, weil der ja schon zumindest für kurze Zeit so das größte amerikanische Talent war.
Ja, und dafür kam er jetzt nicht mal bei Dortmund mehr in die Startaufstellung. Also da war dann für mich auch so ein bisschen Potenzial und was daraus geworden ist, tatsächlich so ein bisschen größer, weil ich mir schon einen ähnlichen Werdegang wie bei Christian Pulisic hätte vorstellen können, dass er dann bei Chelsea als 50. Spieler aufläuft oder halt AC Milan oder Milan. Ja, wir haben es heute beide aber mit denen.
Ich sag's ja schon.
Aber ne, so eine Mannschaft in der Größenkategorie hätte ich mir gut vorstellen können. Er hat dann vermutlich auch diesen Absprung aus Dortmund raus nicht geschafft oder den richtigen Zeitpunkt wohl dann gefunden. Dementsprechend habe ich ihn reingenommen, ja.
Okay. Flops abgehakt. Dann kommen wir jetzt mal zum oberen Ende, zu den Tops. Also ähnliches Vorgehen, da waren wir uns deutlich einiger. Also da ist jetzt kein Spieler in den Top 10, den einer von uns beiden gar nicht drin hatte. Also da sind es auch insgesamt, in Anführungszeichen, nur 19 Spieler, die es insgesamt in unsere Top 15 reingeschafft haben.
Dieser Satz.
Komischer Satz, schon. Aber ja, ich glaube, man checkt es mit dem kumuliert schon. Genau, hier auch wieder die Plätze 10 bis 6, die wir etwas schneller durchgehen. Da haben wir einmal Phil Foden, Dani Olmo, Matthijs de Ligt. Muss ich mir kurz die Tränen aus dem Auge wischen.
Ja.
Dann haben wir Valverde von Real, den du auf Platz 3 hattest. Das fand ich auch krass.
Absolut. Mich wundert es, dass du den so weit unten hattest, weil für mich einer der wichtigsten Spieler bei Real Madrid mittlerweile.
Ja, das schon, aber das.
Vielseitig, zweikampfstark, torgefährlich.
Aber dass du den auch zum Beispiel über Vinicius Junior dann gesetzt hast.
Ja, da spielen auch Sympathien und
andere. Ja, okay, das ist fein, aber dass du ihn auch über Musiala gesetzt hast.
Ja, ich finde, da ist Musiala einfach von der Veranlagung viel höher, aber so dieser Floor, genauso wie bei Rodri oder so, ist bei Valverde halt gigantisch, viel wichtiger Spieler.
Da reicht es, glaube ich, der Top, das Top für mich nicht. Und auf Platz 6 Florian Wirtz. Ja. Den ich erst höre hatte, der ist dann so ein bisschen dem zu Opfer gefallen, dass ich dann doch noch so ein paar Spieler entdeckt habe, nochmal in der Liste, die ich dann doch irgendwie höher gewertet hatte. Also in Phil Foden zum Beispiel finde ich gerade noch, würde ich gerade noch über Wirtz einkategorisieren, aber das ist nicht viel drüber. Ich finde Phil Foden hat schon das Potenzial, der drittbeste Spieler bei City zu sein. In der Haaland und De Bruyne.
Er hat halt diesen Vorteil, dass er schon mehr Champions League gespielt hat und sich da einfach mehr ins Rampenlicht nochmal spielen konnte. Ja. Die Chance hat jetzt ein Florian Wirtz noch nicht.
Ja.
Oh ja, ich sehe die schon ungefähr auf einem Level, vielleicht einen Ticken mehr Foden. Aber dafür ist er vielleicht, sind wir da biased durch die
vielleicht, deutsche Brille. So ein vielleicht, bisschen. Dann Top 5. Da gehen wir jetzt wieder ausführlicher drauf ein. Der war bei mir sogar auf Platz 4, bei dir auf Platz 8. Ruben Dias, weil ich finde ihn schon richtig, richtig stark. Ist für mich gerade, würde ich sagen,
Top 5 Verteidiger der Welt.
Oh, für mich sogar Top 2.
Hm. Wer würde bei dir noch ganz oben
Van dabei Dijk.
Sein? Wer?
Van Dijk. Van Dijk.
Van Dijk noch, nach der letzten Saison.
Hm. Van Dijk schon. Van Dijk. Aber da ist eben so, dass ich glaube, ich Ruben Dias jetzt drüber setzen würde über Van Dijk.
Ja, also ich finde, Rüdiger spielt noch auch ganz oben mit, definitiv.
Da ist halt, auf jeden Fall, aber da ist für mich einfach da ist Ruben Dias halt einfach spielerisch für mich noch stärker als Anton Rüdiger. Ja,
und abgeklärter.
Ein bisschen, ja. Der ist halt nicht so verrückt gefühlt.
Ja, das spielt schon auch irgendwo mit rein. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr krasser Verteidiger, der jetzt auch schon 2-3 Jahre bei City spielt.
Ja, der war auch noch mit einer der ersten Future Stars, also der ist ja gefühlt auch schon jetzt älter, deswegen ist der aber, nachdem wir uns ja alle angeguckt haben, war der für mich dann relativ schnell, dass der da oben mit reingehört.
Damals ja noch bei Benfica und der wird noch einige Spiele bei City machen, ganz sicher.
Und mit einer der wichtigsten Spieler bei City.
Ja.
Wenn der ausfällt, dann ist immer
nicht so wie Rodri De Bruyne, aber er kommt dann danach.
Rodri ist auch vor allem letzte Saison nochmal da gut hochgerutscht.
Ja.
Davor hätte ich wahrscheinlich so in der Wichtigkeit im City-Kader Ruben Dias vielleicht höher gewertet als Rodri, aber nach dieser Saison überhaupt nicht.
Vor allem die Tore, die er dann halt immer macht.
Ja.
Das ist der Wahnsinn. Gut.
Bester Sechs halt.
Unser Platz 5.
Unser Platz 4, den du auf Platz 4 hast, also bei dir haut es perfekt hin. Ich habe ihn auf Platz 6 und das sind bei mir wirklich auch nur Sympathiegründe.
Ja.
Also Vinicius Junior ist es.
Da kommen wirklich jetzt. Da finde ich Rodrigo, der immer so ein bisschen unterm Radar läuft, jetzt zwischen den dreien und auch davor, letzte Saison, nicht leistungstechnisch, sondern so mediale Aufmerksamkeit, ist mir dann auch der sympathischste. Aber Mbappé und Vinicius ist halt wirklich sympathiemäßig die Scheißigkeit bei Real Madrid.
Ich habe da jetzt Mbappé noch gar nicht mit reingezählt. Ich war da jetzt noch bei Bellingham auch.
Ja, Bellingham eigentlich ein sehr sympathischer Spieler.
Ich finde Bellingham eigentlich auch nicht so schlimm. Auch
der aber jetzt halt langsam so Züge annimmt, wo ich mir so denke. Und gerade so vom Spielertyp, was der hergibt, also dass jetzt ein Vinicius Junior mehr am Boden liegt manchmal, als dass er halt steht, sei es drum, kennt man, die Argumentation zählt gar nicht, aber kennt man irgendwo. Aber noch Bellingham so ein Ding, ja, egal. Es ist ja nur am Lamentieren. Ich bin mal gespannt, wie das diese Saison sein wird, aber ich ahne nichts Gutes an sich. Haben wir aber natürlich einen überragenden Kader.
Ja, es ist so ein bisschen wie man in der NBA, wenn sich da so Superteams zusammenschließen, dann sagt man doch immer, ja, die spielen aber trotzdem nur mit einem Ball. Und da ist
auch nur mit Wasser.
Auch ein bisschen so, weil ich meine, ich glaube, wenn sich. Und es gilt schon auch für die französische Nationalmannschaft, auch wenn die natürlich auch immer krass besetzt war. Aber da war auch Mbappé immer so der Topspieler, der sich alles erlauben konnte und der immer den Ball haben wollte. Und da hast du jetzt halt bei Real einfach mal mindestens vorne drei Spieler mit Bellingham, mit Vinicius Junior und mit Mbappé, die eigentlich alle gern den Ball haben wollen, möglichst oft. Und das gilt schon auch erstmal zu moderieren.
Aber wenn es jemand kann, dann ist es wahrscheinlich Ancelotti und Zidane wird es noch irgendwie können. Ich glaube auch nicht. Ich habe ja damals bei Paris gesagt, dass ich kann mir das nicht vorstellen, dass Mbappé, Neymar und Messi funktionieren wird. Mhm. So war es ja dann schon auch größtenteils, muss man ja wirklich sagen. Hier sehe ich es schon anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt in den nächsten 3 Jahren den Champions League-Sieg gepachtet haben. Aber so ganz schlecht wird es nicht funktionieren.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube halt, dass das Real von der Strahlkraft als Verein halt auch einfach noch mal krasser als Paris.
Ja, die strahlen und die anderen wollen strahlen. Finde ich ja, schon auch so irgendwo.
Ein bisschen, ja. Mbappé war halt gefühlt ab einem gewissen Punkt größer als PSG.
Ja, definitiv.
Und das ist er halt in Madrid nicht.
Spätestens nach diesen, nach der Vertragsverlängerung, wie viel er dann bekommen hat und so weiter, spätestens da war er dann ja irgendwo größer,
als es noch Memes gab. Also zumindest zu unserer Zeit war wahrscheinlich nur in gewissen Phasen mal Cristiano Ronaldo größer als Real Madrid. Da würde ich schon so weit gehen, das zu sagen. Aber das ist halt auch der zweit- oder drittbeste Spieler aller Zeiten. Also okay, Platz 3, sogar mein Platz 2, bei dir nur auf Platz 5, Jamal Musiala, der ja wahrscheinlich schon beste deutsche Fußballer, den wir im Moment haben, zumindest der mit dem höchsten Ceiling. Also der schon, sagen wir mal, wenn die, er ist ja auch noch wirklich jung, wenn die Entwicklung zumindest ähnlich weitergeht, schon potenziell mal die Chance hat, auch einen Weltfußballertitel zu gewinnen. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie es bei den Bayern weitergeht, wie es in der Nationalmannschaft weitergeht, mache ich mir da im Moment eigentlich weniger Gedanken. Ich glaube, dass da bildet sich jetzt wieder was ganz Gutes. Auch mit so schon auch Spielern, die ich noch sehe, die noch nachkommen können. So ein Pavlovic zum Beispiel oder auch ein shit, wie heißt er denn jetzt? Der Sechser von Stuttgart.
Stiller.
Ja, genau, danke. Ich hatte gerade immer nur Wanner im Kopf. Der ist noch nicht so weit, könnte vielleicht irgendwann. Aber genau, Angelo Stiller. Deswegen war der für mich schon, da bin ich aber vielleicht auch zu biased als Bayern-Fan, so, dass ich Musiala da auf die 2 habe. Aber habe dann schon auch, als ich die Liste nochmal durchgegangen bin und so wie er jetzt auch bei der EM performt hat, war das für mich dann schon, also die 1 war für mich von Anfang an klar, als ich durchgegangen bin, aber da war schon, dass ich gedacht habe, okay, würde ich jetzt auch nochmal über einen zum Beispiel Bellingham setzen.
Oder über Vinicius sehe ich jetzt nicht ganz so, weil die dann nochmal stellenweise höhere Zahlen aufgelegt haben. Ja, Musiala schon gerade mit der beste Deutsche, auch wenn jetzt bei den Deutschen ist es ja nie so ein Ding, dass die krasse Einzelspieler haben. Also das hast du ja ganz, ganz selten, dass du mal wirklich so schillernde Stars wirklich hast, wo du weißt, okay, das sind jetzt die drei und die sind jetzt richtig, richtig krass. Also es gibt schon mal immer mal wieder, so bei Matthäus, aber ich finde, in Deutschland verhält sich dann dieses Star-Dasein, zumindest jetzt innerhalb Deutschlands, irgendwie immer anders. Aber sonst natürlich ein krasser Spieler. Ich bin mal gespannt. Ich kann es noch nicht so ganz zuordnen. Er hat so einen Klebefuß halt und stolpert und macht so eher so flache Schüsse manchmal rein. Aber in welche Richtung sich das dann noch entwickelt, so seine Spielweise? Ich finde, bei einem, also man sieht natürlich so, was es jetzt schon ist, aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Und was da noch dazu kommt, beim Wirtz kann ich es eher schon so ein bisschen abschätzen. Das ist halt so ein Feinfuß, feiner Techniker, nicht allzu schnell, vielleicht noch einen ganz okayen Schuss. Bei Musiala weiß ich noch nicht. Irgendwie fühlt sich das, da könnte noch irgendwas anderes
kommen. Ja, ich glaube, Musiala ist halt tatsächlich so ein bisschen, nicht auf der emotionalen Ebene, aber so ein bisschen Müller mit Upgrades.
Ja.
Also ging so auch Müller mit Upgrades, so mit besserem Dribbling, aber ähnlich so Positionsspiel und so Lücken erkennen. Und
so ein X-Factor
ist ja, da genau. Einfach.
Ja, und
das, aber eben noch so diesen Ticken, wo der Ball halt nicht verspringt.
Ja, denkst du, weil du jetzt natürlich gleich die Bayern mit ins Spiel gebracht hast, als Bayern-Fan, dass der auf längere Sicht, 5-6 Jahre, dass er bei den Bayern bleiben wird?
Also da würde ich zumindest als Bayern München halt alles daran setzen.
Ja.
Auch gehaltsmäßig, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil das ist halt, die Bayern haben ja schon den Anspruch, dass im besten Fall der beste Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft auch bei den Bayern spielt. Und nachdem das im Moment Jamal Musiala ist, glaube ich schon, dass das so weitergehen wird. Es ist ja auch, ich finde zum Beispiel, aber der ist halt einfach viel zu inkonstant. Ich finde zum Beispiel immer noch, vielleicht bin ich da auch der Letzte, der da noch der Meinung ist und das so glaubt, ich finde ja immer noch, dass eigentlich Leroy Sané von den Anlagen her der beste deutsche Spieler ist im Moment. Rein, was die Anlagen angeht.
Ja.
Aber der bringt es halt nicht so konstant. Da ist Musiala schon konstanter. Der bringt es halt nicht so auf den Platz. Wenn Sané es mal eine Saison lang so auf den Platz bringen würde, was er schon gezeigt hat in einzelnen Phasen, dann ist er halt, da ist er noch den Ticken schneller, da hat er noch den dann doch irgendwie Ticken besseren oder gefährlicheren Abschluss zumindest. Ja. So.
Aber ein cooler Ball, der bei Musiala voll oft.
Aber bei Musiala ist halt, der ist halt unberechenbarer.
Ja. Das auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, das kann ja sein, die Bayern haben jetzt auch so ein bisschen das Portemonnaie dann am Schluss verschlossen, vermutlich, weil sich Herr Hoeneß einen Florian Wirtz sehnlichst bei den Bayern dann wünscht ab nächsten Jahr. Könnte natürlich auch dann nochmal so ein Faktor sein, wenn sie ihn tatsächlich bekommen sollten, denke ich schon, dass das so rein auf menschlicher Ebene dann schon auch ein Faktor für den Musiala sein wird, dass die beiden Kartoffeln da dann
zusammenspielen. Wie stellst du dir eine Unterhaltung vor, wenn Wirtz und Musiala alleine zusammen sind? Ich glaube, die sprechen einfach nichts.
Ich glaube, das ist halt ähnlich wie auf diesen Pressekonferenzen.
Ja, genau.
Also, so stelle ich es mir auf jeden Fall ungefähr vor. Ja, das ist unser Platz 2 dann letztendlich.
3.
Mensch, ich habe das Handy ausgegangen, es tut mir leid.
Dein Platz 2 ist auf Platz 2, weil er halt bei mir auf der 3 ist. Es ist Jude Bellingham.
Ja, was soll man sagen? Hätte ich nicht gedacht, dass der so einen Start bei Real Madrid einfach hinlegt und dann gleich auch mal so zur prägenden Figur wird. Ich meine, in der Rückrunde hat es dann so ein bisschen nachgelassen. Aber wie weit man auch vom Kopf her ist, er ist halt so ein Spieler, rein vom Spielertyp auch, was ich. Also abseits jetzt der Schwalben, die jetzt ein bisschen bei ihm anfangen und dass ihm das alles ein bisschen zu Kopf steigt. Aber ein sehr angenehmer Typ, weil er in jungen Jahren so ein krasser Leader ist. Und man hat es normalerweise eben so, dass das halt irgendwelche Peilos sind oder irgendwelche Schwalbenkönige. Und das ist eigentlich nicht. Das heißt, er kann eine Mannschaft mit Kajang 22 halt schon richtig krass führen und bringt Leistung. Und er spielt eigentlich wie ein Ende-20-Jähriger. Und das ist schon richtig krass. Und er hat so viele krasse Stärken, ob es jetzt der Abschluss ist, in der Defensive ist er gut, im Dribbling ist er eigentlich gut. Also, das ist so ein kompletter Spieler und das schon halt in so krass jungen Jahren. Also auch bestimmt mal ein Kandidat als Weltfußballer, ist schon krass.
Ja, auf alle Fälle. Also, ich weiß gar nicht, wer dieses Jahr Weltfußballer werden soll.
Naja, vielleicht ja nochmal Messi.
Ganz Jahr ehrlich. Ist irgendwie nochmal schwierig.
Aber weil schaust du da noch drauf? Ganz ehrlich, nach den letzten fünf Jahren. Doch, also auch damals als so Ribéry fand ich noch okay, fast.
Der war aber nur Europas Fußball
dieses Jahres. Genau, aber dann ging es ja auch im Weltfußball und da hat er es halt nicht bekommen. So, das fand ich noch okay. Bei Lewandowski habe ich es dann wirklich noch weniger verstanden. Und ab da dachte ich mir so, okay, und ich bin ja nun, weiß Gott, wirklich kein Bayern-Fan, aber diese gerippten Sachen da und dann wird's halt Messi nochmal zum x-ten Mal und weil er, keine Ahnung, einen geilen großen Zeh hat, wo keine Haare drauf wachsen und ich weiß, von was ich spreche, weil ich habe 7 Haare auf meinem großen Zeh, das ist nicht so cool. Aber auf jeden Fall, Bellingham hat da auf jeden Fall gute Chancen, Weltfußballer zu werden, um schnell das Thema wieder.
Ich glaube, da war halt die EM. Ja, wobei, die waren im Finale, ne? Stimmt.
Ja, die Engländer waren ja doch noch irgendwie im Finale. Die EM war wirklich auch fußballtechnisch spätestens dann so ab Viertelfinale.
Der eine Baum halt. So
nicht mehr satisfying.
Der eine Baum war halt scheiße.
Was für
ein Baum? Der eine Turnierbaum.
Ach so, ja, ja.
Da, wo halt nicht Deutschland, Spanien, Frankreich drin war.
Auch Frankreich hat so schlecht gespielt. Und dann kommen halt solche Mannschaften weiter, wo ich so denke, das war echt nicht so geil. Also die Gruppenphase war ich echt halt, war coole Stimmung, waren geile Mannschaften, geile Fans. Und je weiter das Turnier vorangeschritten ist, desto mehr dachte ich mir so, ja, also irgendwie ungerecht das ganze Ding, aber kann man halt nichts machen, ne?
Ja, deswegen weiß ich halt nicht, ob, ja, vielleicht wird es Bellingham, vielleicht wird auch der Champions League.
Oder unser Platz 1.
Nee, ich wollte gerade Rodri noch in den Raum werfen, aber nee, der wird
es
leider nicht. Ja, es gab für mich nur einen Platz 1 und das schon auch mit einigem Abstand noch zu dem Rest. Es ist Erling Braut Haaland. Weil Erling Braut Haaland ist einfach, ich finde,
Name muss immer noch
gesagt werden. Die Kritik, die an ihm geäußert wird, die fängt halt erst da an, wo bei anderen Spielern eine saugute Saison aufhört.
Ja.
Also gefühlt wurde der letztes Jahr ja dann in seiner zweiten Premier League Saison schon kritisiert und hat da trotzdem über 20 Tore gemacht. Es war nicht mehr ganz so krasser Output in der Premier League, zumindest wie im ersten Jahr. Aber der Mann ist einfach so eine Naturgewalt, wie der sich da durchtankt immer, wenn er mal zum Sprint ansetzt. Und das jetzt halt einfach über Jahre hinweg. Und er ist, ja, er ist immer mal so, war in Dortmund ja dann auch immer mal verletzt. Das wurde bei City jetzt zumindest ein bisschen besser. Aber ja, für mich gab es da eigentlich keine zwei Meinungen. Also da ist, der ist für mich schon auch noch besser als, was denn?
Naja, ich habe mich jetzt durch das World Wide Web durchgeklickt.
Ja.
Er hatte 27 Treffer und war halt Torschützenkönig.
27 sogar.
Mit einem Abstand von 5 Treffern zu Cole Palmer. Also.
Ja, schau, es waren dann sogar fast 30 wieder.
Und Cole Palmer, muss man sagen, hat halt irgendwie 12 Elfmetertore geschossen.
Ja, ja, ja.
Also
ja,
so gut die Saison von ihm gewesen
ja,
ist.
Ja, Cole Palmer war eine krasse Saison, aber ja. Die, ja, schau, 27. Und dann ist es so, ja, ob Haaland bei, also jetzt muss ich ihn nochmal hier erwähnen, aber wenn Didi Hamann dann sagt, dass er an der Stelle von City Haaland wieder abgeben würde, weil er einfach nicht reinpasst. Also Entschuldigung, wenn ein Stürmer nicht reinpasst, dann schießt der auch keine 27 Tore.
Ja, natürlich hast du so einen Floor an Treffern, würde ich sagen, so wie bei den Bayern. Dann, wenn Choupo-Moting da anfangen würde, jedes Spiel, würde er auch seine 15 Tore die Saison machen, easy. Hast du schon so ein gewisses Ding an Toren, was reinkommen wird. Aber 27 ist ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dafür hat es ja Guardiola auch so sein Spielsystem so ein bisschen an ihn angepasst. Musste er ja auch, weil sonst würde
es. Aber ich finde auch, das spricht einfach für Haaland. Weil es gibt nicht viele Spieler, für die Guardiola sein System.
Ja, ja, nein, darauf will ich auch gar nicht hinaus, dass es, dass dem Haaland alles leichter gemacht wird, sondern dass er gut bei City reinpasst aus unterschiedlichen Gründen und dementsprechend einfach viele Tore auch schießt und auch mehr als jetzt so ein durchschnittlicher City-Spieler schießen würde, Punkt. Ja.
Ja.
Und deswegen, und Weltfußballer nicht, weil er Norweger ist und dann international zu wenig reißen würde.
Und weil City nicht die Champions League gewonnen hat.
Ja, nicht dieses Jahr. Nein, nein, nicht dieses Jahr generell auf,
ach
auf
die, so, auf die meinst nächsten du? Jahre. Nein, das gesehen. War nur auf dieses Jahr bezogen.
Ja, okay.
Nein. Wenn, also ich glaube, es muss schon so ein Zwischenjahr sein, also wie nächstes Jahr,
ja,
wo kein großes Turnier stattfindet.
Ja, stimmt.
Außer die Nations ja. League. Aber wo kein großes Turnier stattfindet. Und dann muss in dem Jahr halt City mit, muss er halt, keine Ahnung, 35 Premier League-Tore und 15 Champions League-Tore schießen und dann City die Champions League gewinnen, damit es dann Messi wird, der mit Inter Miami nochmal die amerikanische Meisterschaft gewonnen hat.
Ganz knapp Zweiter geworden ist, aber er hat trotzdem sehr gut gespielt, hat
12
Meter Tore geschossen.
Genau. Und Argentinien hat die Supercopa gegen Spanien gewonnen. So. Hm. Oder nee, das Finalissima heißt nicht Supercopa. Weißt du, was ich meine? Diesen
ja,
was Europameister gegen Copa America-Sieger ausspielt. Ja, dann kann es Haaland mal werden. Ich finde ja immer noch, wenn die Saison so läuft, dann müsste es trotzdem Kevin De Bruyne werden. Weil für mich Kevin De Bruyne gerade eigentlich der beste Fußballer der Welt ist. Aber
zählt da nicht die Europameisterschaft dann auch rein, wo er eigentlich wenig gerissen hat?
Ja, aber deswegen ist er für mich trotzdem der beste Fußballer der Welt im Moment.
Ich sag da auch nicht viel dagegen, weil ich gebe keine Prognose.
Der hat halt, Kevin De Bruyne hat halt nicht den Tor-Output, den du dafür brauchst, um Weltfußballer zu werden.
Ja, leider. Also. 2006 Fabio Cannavaro. Mal wieder so eine Wahl wäre doch auch schön.
Ja, auch wenn ich immer noch, ich glaube, die war damals schon auch
umstritten.
Ja.
Okay. Ja, das
weiß nicht, ob Cannavaro damals so gut war.
Also. Ja. Das war's jetzt, unsere Top 5 und Flop 5 der FIFA Future Stars. Das könnte auch so ein, nicht falscher Versprecher, sondern ein Zungenbrecher sein. Ja, aber ich habe es ganz gut durchgebracht.
Sehr gut, ja.
Das war jetzt die zweite Folge nach der Sommerpause. Ja, seid gespannt. Nächstes Mal dann vielleicht wieder mit einer normalen Folge. Wir überlegen es uns noch.
Fußballmoment halt. Also.
Oder natürlich auch wieder mit einem Gast. Ist alles in der Mache. Bald vielleicht auch mit neuen Namen.
Kleiner Teaser.
Kleiner Teaser. Folgt uns bitte auf Social Media. Das würde uns sehr helfen. Gebt doch eine Bewertung ab, eine Sternebewertung auf Spotify oder schreibt uns einen netten Kommentar auf Apple Podcasts. Wir freuen uns. Wir haben es letztens durchgelesen. Mir wurde Fußballwissen attestiert. Das ist mir zum ersten Mal in meinem Leben passiert. Ist ja auch mal ganz schön, dass sowas passiert. Vielleicht
finde ich heute auch. Er lernt viel von mir.
Vielleicht finde ich auch 20 Euro heute auf der Straße. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge und schwitze mir einen bei 35 Grad ab. Der Seppo macht es bestimmt auch. Wir werden heute noch gemeinsam schwitzen. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu viel schwitzen werdet. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal zu Schnee von morgen. Vielen Dank und ciao.
Macht's gut.